FMCG Dachvibes.
Der B2B FMCG Expertentalk.
In unserem Key Account Special betrachten wir drei Sichtweisen und Lösungen. Erstens erfolgreiche Regalplatzierung neuer Marken, zweitens mit Crowdsourcing zur POS Echtzeitoptimierung und drittens Vertriebsstrategien für die langfristige Etablierung von Marken im Regal. Im Gespräch mit Nina Ascheron-Polter, Vertriebsleiter Timo Czeschny von SmartSpotter.
Viel Spaß.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit Timo Czeschny, Vertriebsleiter von SmartSpotter. Timo ist Experte darin, wie man mit Hilfe von Technologie und Echtzeitdaten Transparenz in den Handel bringt. So hilft SmartSpotter, zum Beispiel FMCG-Unternehmen dabei, den Überblick über ihre Präsenz am Point of Sale zu behalten und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Was genau macht ihr und was bietet ihr im FMCG-Umfeld als Lösung an?
SmartSpotter ist ein Crowdsourcing-Unternehmen, das es jetzt schon mehr als 12 Jahre gibt. Unsere drei Gründer sind ursprünglich selbst aus dem FMCG-Umfeld und hatten damals die Herausforderung, dass sie bemerkt haben, dass Vereinbarungen, die sie mit ihren Ansprechpartnern getroffen haben, nicht immer zu 100% eingehalten werden. Das lag aber weniger daran, dass sie aus dem Willen heraus, sondern mehr oder weniger daran, dass es nicht genügend Einblicke gab.
Das heißt, die Gründer kommen aus dem Key-Account-Bereich.
Genau, Key-Account, Category-Manager, haben unterschiedlichste Stellen und Unternehmen durchlaufen und haben sozusagen diesen Pain, diesen Schmerz, wie wir so gerne sagen, selbst gefühlt und haben immer nach einer Lösung gefunden für ihre Probleme. Und damals kam das Ganze dann auf, dass man mit den Handys Fotos machen konnte. Und so sind sie auf die Idee gekommen, warum lassen wir nicht Leute durch die Läden laufen und lassen die ganzen Sachen, die wir auch absprechen, einfach dokumentieren. So vermeiden wir das, was wir selber machen müssen und haben auch noch eine nationale Abdeckung.
Könntest du Beispiele für diese Absprachen nennen, um dann auch diesen Pain besser nachvollziehen zu können? Auch für Leute, die nicht aus dem Key-Account-Bereich kommen.
Richtig. Es geht um klassische Jahresgesprächsabsprachen. Das heißt, ich nehme einfach meinen ehemaligen Arbeitgeber von mir. Wenn Coca-Cola eine Absprache mit der Edeka hat, dass eine bestimmte Anzahl an Displays im Markt aufgebaut werden sollen, so können wir über Crowdsourcing und über SmartSpotter national über unsere Crowd dokumentieren, wo diese Displays stehen, ob sie richtig platziert sind, ob Preise angebracht wurden und ob das Ganze so stattgefunden hat, wie es denn letzten Endes auch im Jahresgespräch vereinbart wurde.
Mhm. Gibt es noch weitere Beispiele, was bei euch über die Crowd überprüft werden kann im Handel?
Klassisch sind das ungefähr 5 Themenbereiche. Wir machen einmal Promo-Compliance, das heißt, ist meine Promotion, findet sie so draußen statt, wie ich mir vorstelle und wie es abgesprochen ist. Dann haben wir noch den Bereich Regal-Compliance, darunter fällt klassisch alles, was zum Beispiel Planogramm-Umsetzungen sind. Das heißt, wenn ich ein Planogramm mit dem Einzelhändler abgestimmt habe, ist es denn auch in den Filialen 1:1 umgesetzt? Denn ohne die korrekte Umsetzung habe ich im Endeffekt ja auch nicht den Effekt, den ich haben will.
Das Planogramm ist der Regalplan.
Ein Planogramm ist im Grunde genommen ein Bild. Da machen sich die Fachleute im Vorfeld schon Gedanken, wie eine Kategorie, wenn wir zum Beispiel bei den Getränken bleiben, welches Getränk, wo die Coca-Cola, wo der Energy-Drink, wo der Saft genau stehen soll, weil sie im Vorfeld natürlich Marktforschung betrieben haben und genau gesehen haben, wenn wir die Produkte da platzieren, dann greift der Kunde vorwiegend genau dazu. Impuls wird ausgelöst und im Endeffekt soll das Ganze ja dazu führen, dass mehr Umsatz gemacht wird. Und wenn man im Vorfeld da so viel Arbeit reinsteckt, möchte man natürlich im Nachgang auch, dass das Ganze umgesetzt wird, weil ansonsten verpufft natürlich die ganze Arbeit, die im Vorfeld gemacht wurde und der Effekt ist hinüber.
Mhm. Welche weiteren Beispiele gibt es noch?
Klassisch Preismessungen machen wir. In Deutschland ein großes Thema. Da geht es speziell darum, kontinuierlich Promotionpreise sich anzugucken. Das heißt, gerade zum Anfang des Jahres haben Aldi und Lidl ja wieder den die Preisführerschaft sozusagen den Kampf ausgerufen. Das heißt, auch da sind wir dabei, wöchentlich Preismessungen zu machen, sowohl online als auch offline. Wir machen aber auch klassische Preismessungen für Wettbewerber oder wenn jemand ein neues Produkt in eine Kategorie einbringen will, einfach damit er weiß, wie ist das Preisgefüge und wo muss ich schauen, wo lande ich preislich mit meinem Produkt, damit ich auch Erfolg habe.
Jetzt entlastet ihr damit ja auch die Key-Accounter. Jetzt könnte man auf die Idee kommen zu sagen, warum kann das nicht ein Key-Accounter abdecken?
Na gut, klassisch der Key-Accounter ist in dem Fall der Einzelkämpfer. Bei uns ist es ja so, dass die Crowd sozusagen Augen und Ohren, so sagen wir es gerne, auf der Fläche sind. Das heißt, man kann national mit einer guten Stichprobe relevant darlegen, wie sieht es denn eigentlich draußen auf? Und genau das ist eigentlich auch der Punkt, den wir machen wollen. Wir möchten nicht nur die Daten für den Key-Account liefern, sondern auch im besten Fall für den Einkäufer. Wir möchten beide Seiten an den Tisch holen, damit im besten Fall beide Seiten auf dieselben Daten gucken und anhand dessen KPIs festlegen, sich weiterentwickeln und ihre Vereinbarung sozusagen umsetzen. Im Endeffekt haben beide was nachher davon.
Ihr arbeitet aber einen großen Anteil mit den Markenherstellern, mit den FMCG-Brands? Oder habt ihr auch geschäftliche Verbindungen zu den Händlern?
Smartsporter kommt ja ursprünglich aus den Niederlanden und da sind wir schon sehr gefestigt. Zu den unseren größten Kunden gehören da, muss man auch sagen, die Retailer selbst. Das heißt, sie haben auch erkannt, dass es ein Mehrwert ist, ihre eigenen Umsetzung in ihren eigenen Filialen zu messen. Und das dann auch mit in die Gespräche mit den Lieferanten und mit der Industrie zu bringen. Also es dient nicht nur dazu, dass Marken sozusagen ihre eigene Performance im Handel messen und damit sozusagen auch Argumente mit ins Verkaufsgespräch oder in die Jahresgespräche bringen, sondern das Ganze funktioniert auch andersrum und dann wird auch ein Schuh draus. Im besten Fall machen das Ganze beide gemeinsam und dann entwickelt sich das auch über die Zeit und wir sehen, dass die Performance dann auch deutlich besser ist. Gerade letzte Woche haben wir zum Beispiel in den Niederlanden den Promo Compliance Award verliehen. Das heißt, wir messen das ganze Jahr über die Promotions bei unterschiedlichen Einzelhändlern und am Ende des Jahres küren wir dann sozusagen diejenigen, die die beste Promo Compliance haben. Das bedeutet, die beste Umsetzung. Ja, dass das Promotion-Material angebracht wurde und das alles eins zu eins so umgesetzt wurde, wie es im Endeffekt auch sein soll.
Und dann können sich FMCG-Brands bei euch bewerben dafür?
In den Niederlanden ist es so, dass wir die Promo Compliance Award nur an die Einzelhändler verleihen. Da geht es gar nicht um die FMCG-Brands. In Deutschland sind wir noch nicht so weit. Da bin ich gerade im Aufbau. Aber ich denke, dass es für die Zukunft auch in Deutschland interessant wird und spannend dann zu sehen, wie hier die Einzelhändler abschneiden.
Lieber Timo, ich würde gerne jetzt einmal auf dich und deinen Werdegang schauen. Da ist in jedem Fall ganz viel Vertriebserfahrung im Blut. Was waren deine beruflichen Anfänge und wie bist du schlussendlich zu Smartsporter gekommen?
Ich muss ja sagen, ich bin ja ein Kind des Handels. Das heißt, bei Coca-Cola hieß es so schön, von der Pike auf gelernt. Ich habe erst mal mit einem Einzelhandelskaufmann begonnen, ganz klassisch. Damals noch bei Michael Brücken ihr Kaufpark, was ein Rewe-Unternehmen war. Ich wusste aber immer durch meinen Vater, dass ich in den Außendienst wollte. Und so habe ich unterschiedliche Positionen durchlaufen. Zuerst als stellvertretender Abteilungsleiter bei Peek und Kloppenburg, bevor ich dann die Möglichkeit hatte, für Philip Morris zu arbeiten über eine Agentur. Und das war sozusagen auch mein Einstieg in den Außendienst. Und das hat sich mein ganzes Leben durchgezogen. Das heißt, sämtliche Stationen, die danach kamen, haben eigentlich mit dem Handel zu tun, sowohl auf der Einzelhändlerseite als auf der Industrieseite. Bin dann über Philip Morris nach Coca-Cola gekommen, was schon eine sehr prägende Zeit war, aber auch super spannend, für so eine große Marke zu arbeiten. Das macht einen auf jeden Fall erstmal sehr stolz. Aber man lernt dort auch extrem viel, weil natürlich der Anspruch schon sehr hoch ist, auch verkäuferisch, aber man wird auch gut begleitet und kann auch wirklich viel lernen.
Welchen Schatz hast du da als solches für dich verwerten können für deine jetzige Arbeit?
Ich habe für Coca-Cola sowohl im Handel als auch im Außerhausmarkt gearbeitet. Das heißt, ich habe auch beide Welten so ein bisschen mitbekommen. Und im Handel muss ich sagen, Coca-Cola hat eine extrem hohe Promotion-Anzahl. Das heißt, kontinuierlich dranbleiben. Man hat extrem viele Verkaufsgespräche gehabt, hat auch eine super Trainingsabteilung, die einen darauf vorbereitet hat. Ich glaube, weil viele meinen, Coca-Cola verkauft sich von alleine. Das ist aber nicht so. Denn zu Coca-Cola gehört ja nicht nur die Hauptmarke, die Hauptbrand, sondern auch noch ganz viele andere Dinge dazu. Und da beginnt dann die Arbeit erst. Und dieses kontinuierlich dranbleiben und auch für seine Umsetzung, für seine Promotion zu kämpfen, die Impulspunkte, die beste Platzierung, genau das messen wir ja heute. Und ich habe es von der anderen Seite gesehen. Also diesen Schmerz, den unsere Gründer hatten, den habe ich eigentlich kontinuierlich in meiner Laufbahn miterlebt, weil auch da Absprachen stattgefunden haben, wo es nachher dann nicht so erfolgreich war oder nicht so umgesetzt wurde, wie man sich das vorgestellt hat. Und das war eigentlich prägend.
Nach Coca-Cola warst du dann auch noch im Molkerei-Segment tätig?
Korrekt. Nachdem ich bei Coca-Cola war, habe ich die Möglichkeit bekommen, den nationalen Außendienst von Emmi Deutschland zu leiten. In der Schweiz der größte Molkereikonzern. Und dort war ich verantwortlich ebenfalls für den Außendienst, also genau das, was ich auch machen wollte. Nur diesmal deutschlandweit tätig, hatte auch eine sehr hohe Reisetätigkeit und da ging es ja weiter. Da war ich dann verantwortlich, dann war ich dann nicht mehr derjenige, der selbst für die Aufbauten auf der Fläche zuständig war, sondern musste natürlich mein Team trainieren, kontinuierlich gucken, wie die Umsetzungen waren, sich das Ganze nachher auch anzugucken, Analysen zu fahren. Und das hat wirklich richtig Spaß gemacht.
Was zeichnet für dich exzellenten Außendienst aus?
Exzellenter Außendienst hat eine gute Beziehung zu seinen Ansprechpartnern auf der Fläche, denn das ist das A und O. Vor allem, weil wir mittlerweile die Herausforderung haben, dass es einen Personalmangel gibt. Das heißt also auch, da muss es auf der Fläche funktionieren und dass er kontinuierlich dran bleibt, dass er seine Themen kennt. Er ist der Chef in seinem Gebiet und er kennt sich aus. Das macht für mich einen guten Außendienstler auch.
Mhm. Wenn wir jetzt noch einmal wieder zurückgehen zu eurem Produkt. Wie lange bist du jetzt dabei? Wie genau hast du die drei Gründer kennengelernt? Denn es ist ja schon auch ein Schritt zu sagen, aus dem klassischen Außendienst jetzt einmal zu einer Softwareplattform.
Ja, die Berührungspunkte waren, dass ich in meiner Tätigkeit bei Emmi als Außendienstleiter schon mit einem Wettbewerber von uns, vermute ich, ich kann mich nämlich nicht mehr genau erinnern, aber ich hatte dieses Gespräch, ein Gespräch hatte und der hat mir davon erzählt, wie wir denn unterschiedliche Lücken zwischen Außendienst und Crowdsourcing als Lösung schließen könnten. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich aber klassisch einfach kein Budget dafür. Und so endete das auch relativ abrupt für mich. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, hätte ich früher einen tieferen Einblick in diese Möglichkeit gehabt, wäre das die perfekte Möglichkeit gewesen, um bestimmte Themen bei Emmi, aber auch bei Coca-Cola anzugehen, bei Crowdsourcing einfach genau die Lücke schließt zwischen den langen Besuchsrhythmen, die man teilweise hat, wenn man eine nationale Feldmannschaft hat.
Ja. Ja, beziehungsweise ist es ja auch eine Herausforderung für jeden stationären Händler, hier einen Datenüberblick zu erhalten. Das ist natürlich immer leicht im Online-Business, aber im stationären Offline-Bereich ist das ja deutlich schwerer. Von daher umso schöner, dass ihr das an dieser Stelle für diesen Bereich möglich macht. Gerne würde ich jetzt einmal auch betrachten, mit welchen Kunden ihr arbeitet.
Zu unseren größten Kunden zählen Marken wie Danone, L'Oreal, Nielsen, IQ. Also wir sind wirklich breit gefächert. Es geht wirklich von FMCG-Kunden und wie ich auch schon sagte, es gehören auch die Einzelhändler dazu. Wir haben aber auch teilweise Anfragen, wo man einfach nur eine Menükarte in Berlin sich angucken möchte. Also es ist wirklich individuell, denn man muss sich vorstellen, wie würde man selber reagieren, wenn man eine Crowd zur Verfügung hat? Man kann damit viel anstellen, aber unsere Fokussierung, das muss ich schon dazu sagen, ist FMCG und Handel.
Mhm. Okay, das heißt, euer Kunde, euer Auftraggeber kommt auf euch zu, hat eine konkrete Fragestellung, also zum Beispiel L'Oreal möchte überprüfen oder Heineken, wie genau die Promo am POS dargestellt wird. Wie genau greift dann die Technik? Also wie genau habt ihr die Technologie mit der menschlichen Komponente vor Ort verknüpft und könnt dann auch sicherstellen, dass ein entsprechend relevanter Datenrückfluss euch erreicht, um diese Aussage für eure Kunden tätigen zu können?
Genau. Einmal ist es ja so, entweder die Kunden kommen auf uns zu oder wir gehen auf die Kunden zu. Das liegt einfach auch daran, da wir ja multinational tätig sind, das heißt nicht nur in Deutschland, darüber ergeben sich natürlich auch Synergien. Das heißt, manches Mal führen wir schon Aufgaben in den Niederlanden oder in UK durch, was dann auch als Best Case genutzt werden kann für andere Länder. Das teilen wir auch. Wichtig ist dann immer der Austausch mit dem Kunden, um zu gucken, wie ist denn nun der Bedarf im jeweiligen Land, im jeweiligen Markt, vielleicht sogar auch beim jeweiligen Händler, um genau abzustecken, wie muss die Aufgabenstellung aussehen. Für uns ist wichtig, dass wir natürlich einmal den Mehrwert für den Kunden bieten. Das heißt, wenn wir über eine Promotion reden, findet die Promotion zum richtigen Zeitraum statt? Muss ein Display aufgebaut werden oder sollen auch Werbematerialien vorhanden sein, dass wir genau abstecken mit dem Kunden, was sind die Anforderungen? Und dann ist es im Hintergrund ist auch eine wichtige menschliche Komponente, dass wir dann die Aufgabe so formulieren, dass es auch von möglichst vielen Menschen verstanden wird. Denn die Crowd draußen sind ja oft auch keine Fachleute. Das heißt, man muss die Fragestellung schon so formulieren, dass es möglichst viele Leute verstehen und wir im Endeffekt nachher auch den besten Einblick für unseren Kunden gewähren. Das heißt, wenn ein Spotter sagt, ein Display ist nicht vorhanden, dann reicht das nicht. Dann müssen wir schon gucken, dass wir im Endeffekt im Nachgang auch Sicherheitsanker einbauen und sehen, dass der Spot auch wirklich durch den Markt gelaufen ist, dass wir auch Bilder haben, um das dann auch gut nachzuvollziehen können. Das Ganze sind ja natürlich Echtzeitdaten, was bedeutet, sobald die Aufgabe online ist und die Spotter loslegen, sind die Daten sofort in einem Dashboard, was wir unserem Kunden zur Verfügung stellen. Die Ergebnisse landen sofort von Tag 1 im Dashboard und sind sofort ersichtlich. Und dann hat man natürlich auch direkt eine Rückmeldung und unser IT-Team hat da tolle Tools implementiert, wo man genau sieht, wie groß ist der Anteil Share of Shelf zum Beispiel oder wie hoch ist mein Display-Anteil gemessen an allen Displays im Markt. Das ist sehr individuell, was da unsere Kunden wissen möchten und genau das finden sie dann alles im Dashboard.
Kannst du da uns bitte einmal technisch durchführen? Der Spotter hat eure Smart Spotter App auf dem Handy, dann finde ich dort eine Aufgabenstellung.
Genau. Anfangs erwähnte ich, als Smart Spotter gegründet wurde, ging es los, dass man mit Handys Fotos machen konnte. Natürlich nutzen wir eine Handy-App, die sowohl im Android-Store als auch im Apple-Store zur Verfügung steht. Die können sich die Leute runterladen. Und dann ist es relativ simpel. Man öffnet die App und sieht dann schon die unterschiedlichen Aufgaben. Man kann die Kartenfunktion nutzen. Das heißt, ich sehe genau, sind vielleicht gerade in meiner Nähe Standorte, wo ich spezifische Aufgaben durchführen kann. Ich kann das aber auch aufgabenbasiert machen. Dann klicke ich auf die Aufgabe und gucke, wo ist der nächste Standort. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie die Spotter dann sozusagen ihre eigenen Touren planen können. Und im Endeffekt bezahlen wir, es ist so eine Art Mikrojob, bezahlen wir die Spotter dafür, dass sie diese Mystery Visits in den Märkten durchführen. Das heißt, man kann sich auch ein kleines Taschengeld dazu verdienen.
Was ist das Anreizsystem für den User, also den Spotter?
Genau, das Anreizsystem ist klassisch die Bezahlung. Das heißt, bei einfacheren Tätigkeiten, wo man einfach nur in den Markt geht und schießt ein paar Fotos, ist die Bezahlung natürlich geringer. Wir haben aber auch ausführliche Mystery Visits, wo zum Beispiel gemessen wird, wird mein Produkt, wenn ich denn beraten werde, werde direkt als erstes Produkt genannt. Wie ist das Fachwissen des Verkäufers? Das kann also schon sehr ins Detail gehen und natürlich sind das dann Aufgaben, die auch deutlich besser bezahlt werden. Bis hin, es kommt mich so oft vor, nicht, dass mich der Atemfehler festnagelt, aber wir haben auch Aufgaben teilweise, die manchmal 50, 60 bis zu 100 Euro geben. ist nicht das tägliche Geschäft, aber es kommt vor. Und dann wird auch schon ein bisschen was von den Spottern verlangen. Und dann muss auch die Aufgabenstellung genau gelesen werden, weil der Kunde im Mieterbund natürlich auch einen Anspruch hat, dass die Daten vernünftig sind und dass die Ergebnisse valide sind. Mhm.
Dieser Geldbetrag wird dann als Gutschein, als Händlergutschein ausgezahlt oder ist das dann wirklich auch ein reeller Auszahlungsbetrag?
Reeller Auszahlungsbetrag, wir zahlen ab 20 Euro aus, überweisen jeden Donnerstag aufs Bankkonto und das bietet natürlich die Möglichkeit, wöchentlich was zu machen und man kann das Geld auch stehen lassen und ein bisschen ansparen, aber es ist wirklich der Eurobetrag, der nachher auf dein Konto gut geschrieben wird.
Also für alle Freunde des Geocaching, ja, die können jetzt auch bei SmartSpotter aktiv werden stattdessen und sich dann noch einen Euro verdienen. Das ist doch sehr schön. Das heißt aber auch, Thema Crowdsourcing, du bist natürlich immer abhängig von der Crowd entsprechend. Das heißt, wie zuverlässig könnt ihr denn planen? Also auch was Zeiträume betrifft, auch was Zusagen in Richtung eurer Kunden betrifft.
Genau, das A und O ist die Crowd. Glücklicherweise sind wir ja schon einige Jahre am Markt und haben die Crowd sozusagen wachsen lassen. Man wächst natürlich auch mit seinen Aufgaben. Je mehr Aufgaben man in der App hat, desto mehr Spaß macht es den Leuten natürlich auch, desto mehr Abwechslung kommt rein und desto breiter wird auf irgendwann die Abdeckung, die man in einem Land sozusagen hinkriegt. Um das Wachstum der Crowd sozusagen sicherzustellen, muss man natürlich regelmäßig Newsletter schreiben, in Kontakt gehen, sozusagen Crowdpflege könnte man sozusagen nennen. Und es ist immer gut, wenn man auch wiederkehrende Aufgaben hat. Da haben wir auch einige in der App, die man wöchentlich oder monatlich immer wiederkommen kann, weil das Sachen sind, da verlassen sich sozusagen die Leute drauf. Die kennen die Aufgabe, wissen, was sie erledigen müssen. Macht Spaß und das bringt auch immer wieder Leute zurück in die App.
Wir haben über das Anreizsystem eures Users, also den Spotter, gesprochen. Wie sieht denn das Businessmodell mit euren Kunden aus?
Die Abrechnung und die Nutzung der Crowd läuft zu 99%, würde ich sagen, nach dem Weg Preis pro Besuch. Das heißt, wenn ein Kunde einen Auftrag bei uns platziert, geht es in der Regel darum, dass er eine bestimmte Anzahl an Outlets besucht haben möchte, vielleicht auch eine Verteilung in bestimmten Regionen. Dann schauen wir gemeinsam, was die beste Stichprobengröße ist und was passt am besten zum Auftrag und zur Aufgabenstellung. Und wie gesagt, zu 99% läuft es so, dass wir für die Abrechnung nachher einen Preis pro Besuch aufrufen, der in der Regel, und das ist ja auch der Zauber von Crowdsourcing, deutlich günstiger ist, als wenn ich meinen eigenen Außendienst dorthin schicke oder einen trainierten Merchandiser.
Mhm. Du hattest gesagt, SmartSpotter ist auch in den Niederlanden, auch in Großbritannien verankert. Wann genau kamen die anderen Länder dazu und wer ist ja da ein Stück weit auch die Triebfeder, also du sprachst jetzt schon von den Niederlanden, ich vermute, es ist die Niederlande, aber welche anderen Länder kamen noch dazu und wie befruchten sich die Länder mit ihren Erfahrungen im Handel gegenseitig?
Genau, unser Headquarter, sozusagen da auch unsere drei Gründer sitzen, ist klassisch in den Niederlanden und wir haben europaweit schalten wir gerade die ganzen Länder auf. Also wo wir wirklich schon aktiv mit einer Crowd sind, ist Frankreich, UK, Niederlande, Belgien, in Deutschland. In kleineren Ländern ist es so, dass wir zum Teil auch mit Partnern zusammenarbeiten, weil in kleineren Ländern klassisch eine Crowd vielleicht gar nicht so effektiv ist. Das heißt, da hat man trainierte Teams, da ist man zum Teil mit solchen Aufgaben deutlich schneller, weil aber auch nicht wie in Deutschland tausende Geschäfte übers Land verteilt sind. Das heißt, da kann man solche Aufgaben deutlich schneller machen. Die Triebfeder sind natürlich klassisch unsere Gründer, die natürlich je nach Anfragen gucken, welches Land hat gerade Priorität. Spannend ist für uns gerade Spanien und Portugal, wo wir demnächst auch mit Crowd an den Start gehen. Wir haben aber auch, und das war einer der ersten Länder, die kurz nach der Gründung von SmartSpotter gestartet sind, in Australien, eine Crowd. Der Kollege war erst letzte Woche auf Europareise, auf Durchreise. Und das ist super spannend, dann auch mal die Handelslandschaft aus anderen Ländern zu sehen. Wir haben auch monatlich ein internationales Meeting, wo wir, ich sag mal, Best Cases teilen, wo wir uns aber auch austauschen, wo hakt es vielleicht oder habt ihr eine Lösung? Weil oft ist es so, man muss das Rad nicht neu erfinden. Es wurde irgendwo alles schon irgendwo mal gemacht, gemessen und durchgeführt. Und dadurch, dass wir ein Dashboard haben, wo wir international Zugriff auf die ganzen Messungen haben, kann man sich das auch relativ schnell zuschicken und hat dann super schnell einen Einblick, Mensch, wie könnte ich denn die Aufgabe in Deutschland, in den Niederlanden oder in UK umsetzen? Man macht ein paar Anfassungen und kann auch direkt mit einem Kunde drüber sprechen und sagen, hey, wir haben das schon mal gemacht, so und so hat es ausgesehen, stellst du dir das so vor? Und das bietet, glaube ich, einen riesen Mehrwert, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kunden daraus.
Ja. Was würdest du sagen, sind die oder die großen Trends, die großen Themen im Handelsumfeld und wie werdet ihr euch da künftig aufstellen?
Ich glaube, im Handelsumfeld, was man in letzter Zeit extrem viel gehört hat, ist KI. Ich glaube, das ist auch für uns ein Thema, für uns Bilderkennung und KI. Ich meine, das kann den Arbeitsalltag und vor allem, wir haben mit großen Datenmengen zu tun, die Analyse deutlich erleichtern und auch ergänzen, gerade den menschlichen Faktor, den es trotzdem braucht, weil für uns ist es letzten Endes so, wir messen Dinge, aber irgendjemand muss draußen was damit anfangen. Wir gucken uns die Verkaufsfläche an und irgendwer muss nachher was mit den Produkten, mit den Displays, mit dem Werbematerial machen. Und trotzdem glaube ich, KI wird in den nächsten Jahren ein extremer Treiber von Veränderungen und ich bin gespannt.
Lieber Timo, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe viel lernen dürfen und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@dachvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter dachvibes.com.
Dachvibes.